Die Handlung ist schnell erzählt. Die katholische Kirche bietet an einem bestimmten Ort einen Generalablass an.
Ich tue dies, daraus entsteht das. Ich zimmere was zusammen, am Ende hast du ein Vogelhäuschen. So, also ein bisschen kirchliche Amtsträger und auch das Ritual zu einer Jean-Pütz-Sendung zu machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, möchte aber damit sagen, dass das hier die Grundprämisse ist. Und deshalb ist das, wenn man es als Theologe sieht, dann schon mal Quatsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben beim letzten Mal über Exorzismen geredet und über ja schier magisch anmutende Rituale, denen Dämonen und Teufel ausgetrieben werden. Und wir haben im Nachgang gedacht, in die Richtung denken wir jetzt mal weiter. Ja. Und deshalb steht die heutige Folge in einer gewissen Sukzession, in einer Nachfolge der
Theologenüberleitung.
Ja, also die Folge 74 jetzt wäre ohne die Folge 73 von vor zwei Wochen so nicht denkbar, denn wir gehen dem Gedanken weiter nach, inwiefern das Christentum oder spezieller die katholische Kirche Hüterin ist von Ritualen, die, wenn sie richtig ausgeführt werden, auch eine Wirkung haben. Das heißt, Rituale von qualifizierten Personen, zum Beispiel von geweihten Priestern, wenn sie richtig ausgeführt werden mit den richtigen Worten und mit den richtigen Handlungen und den richtigen Gegenständen, können übernatürliche Wesen wie Dämonen und Teufel letztlich sogar ja Gott binden.
Binden, genau.
Binden. Sie können Gott binden und zu einer Reaktion
nötigen.
Ja. Genau. Ja. Und in diese Richtung denken wir jetzt weiter. Und ein Film, der da ganz hervorragend zu passt, ist der Film von 1999, Dogma.
Ba-boom.
Ich erinnere mich an wüste Diskussionen mit Freundinnen und Freunden im Bekannten- und Freundeskreis.
Der ist doch so lustig.
Der ist so lustig, der Film.
Ja. Der ist auch lustig, ja.
Die Handlung ist schnell erzählt. Die katholische Kirche bietet an einem bestimmten Ort einen Generalablass an. Eigentlich nichts Außergewöhnliches.
Das ist nee, etwas, aber was wir mal wieder etwas, was so mystifiziert ist. Also,
ja,
dass die Binde- und Lösegewalt der Sünden, die die Kirche für sich in Anspruch nimmt, ist theologisch im Grunde genommen alter Hut. Und das, was den Ablass angeht, wo man sich dann immer die Reformationszeit vorstellt und wenn das Geld im Kasten klingt und so weiter, das meint aber, dass man durch eine Bußhandlung einen Ablass von der Schwere irdischer Sünden erhält. Also das hat man gerne teilweise heute assoziiert mit Verringerung der Zeit im Fegefeuer oder was. Meint aber eigentlich eine geistliche Übung, gebunden an eine Pilgerreise zum Beispiel, eine Wallfahrt, die dann eben das Zeichen dafür sein soll, das äußere Zeichen, dass ich mich mit meiner Schuld auseinandergesetzt habe und dafür sozusagen eine Anerkennung von Kirche. Also es ist gesehen, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und so passiert Ablass, weil die Kirche dir dann zuspricht, ja, du hast etwas getan. Also das gibt es heute noch, wie du richtig sagst, hier aber eben wieder magisch besetzt. Das heißt, da ist dann ein Ort bzw. eine kirchliche Autorität, legt das fest und dann macht's puff und dann kann Gott gar nicht anders, als alle Sünden verschwinden zu lassen.
Und das ist dann die Handlung des Films, die im Grunde ja schnell erzählt ist, dass zwei gefallene Engel oder arbeitslos gewordene Engel sich Vergebung erhoffen, indem sie eben diesen Ablass erhalten, indem sie einfach nur, ja, durch diese Tür gehen und ja, puff, ist alles passiert und mehr ist dazu gar nicht nötig, um dieses magische, ich benutze das jetzt eben bewusst, diesen Begriff magisch, diesen magischen Prozess auszulösen. Und damit würde sich Gott in einen Selbstwiderspruch verheddern,
ja,
und das Universum hört auf,
sich in Wohlgefallen,
hört auf zu existieren, weil das nicht sein kann. Erinnert mich ein bisschen an diese Sache, kann Gott einen Felsen erschaffen, der so groß ist, dass er ihn selber nicht hochheben kann.
Kommilitone hat immer gesagt, ein Burrito erschaffen, der so heiß ist, dass er ihn nicht essen kann. Ja. Und die Antwort darauf ist ja. Tja, ja, das ist schon mal so der erste Fallstrick, der ja aber auch eher etwas aussagt über die Art, wie wir denken und wie wir versuchen, aus einem metaphysischen Prozess, den die Menschheit mitmacht, wenn sie über sich nachdenkt, wenn sie über sich hinausdenkt, irgendwie in ein Regelkorsett der irdischen Logik, also der Prozesshaftigkeit. Ich tue dies, daraus entsteht das. Ich zimmere was zusammen, am Ende hast du ein Vogelhäuschen. So, also ein bisschen kirchliche Amtsträger und auch das Ritual zu einer Jean-Pütz-Sendung zu machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, möchte aber damit sagen, dass das hier die Grundprämisse ist. Und deshalb ist das, wenn man es als Theologe sieht, dann schon mal Quatsch. Denn es zementiert ja genau diese Vorstellung. Ihr macht da einen, oder der Priester in Kirche macht dann seinen Hokuspokus, hoc est corpus, und siehe da, es wird eine nachvollziehbare, eine wirkmächtige Reaktion erwartet, die dann rauskommt und mit der kann man dann arbeiten.
Es ist wichtig, dass noch das Glöckchen.
Genau, ja, das so.
Das ohne muss das auch Glöckchen. Noch, ohne das Glöckchen funktioniert es nicht.
Ja. Vielleicht aber mal grundsätzlich zu Ritualen. Die katholische Kirche ist da unser kulturelles Beispiel und muss eben hier, siehe Dogma, für Hollywood dann herhalten. Die Orthodoxie hat das grundsätzlich aber auch. Also man möchte sicher gehen, dass man das Ritual, das man geerbt hat von denen, die vor einem waren, auch auf die richtige Weise nachvollzieht, weil man ja die Aufgabe hat, die Tradition zu erhalten, bis dann am Ende der Zeit Christus wiederkommt und die Schöpfung zur Vollendung führt und so. Und bis dahin muss das ja gesichert sein. Jetzt kommt aber im Laufe der Zeit doch mal irgendwie, weiß ich nicht, weil der zelebrierende Bischof einen Muskelzucken hatte, irgendwas dazu. Und die dann nachkommen, können jetzt nicht mehr sagen, ist das Absicht, ist das Teil der heiligen Liturgie oder war das eben Muskelzucken, lassen wir es drin. So, und so wachsen übrigens nicht nur in der Kirche Rituale immer weiter. Es kommt eben ein bisschen was dazu und so, dann muss man das aber, dann kann man nicht mehr sagen, ist das Original, wo kommt das her? Das ist natürlich ein bisschen entmystifizierend, was ich jetzt sage, aber es zeigt eigentlich ganz deutlich, dass es eben nicht um einen Zauberspruch geht. Haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Aber Dogma ist auch wieder ein gutes Beispiel, dass man glaubt, wir glauben als Christinnen und Christen, dass Gott gar nicht anders kann, als sich seinen Regeln zu unterwerfen, die man abrufen kann durch so liturgisches Knöpfedrücken sozusagen. Ja, so funktioniert aber der Film, ne? Auch bis zum Schluss.
Aber eigentlich wäre es ja richtig zu sagen, dass nach Auffassung der katholischen Kirche sich alle Christusgläubigen eben nicht nur als eine Gemeinschaft weltweit oder ein weltweit überspannendes Netzwerk verstehen, das jetzt hier im Jahr 2021 läuft und funktioniert, sondern eben auch durch die Zeit sich in Gemeinschaft sieht mit allen, die vor einem da waren. Und das ist dann so eine, wie du sagtest, eine Gemeinschaft, die ein bisschen nach dem Stille-Post-Verfahren, das, was sie bekommen hat von der vorherigen Generation an die nächste, die Aufgabe hat und die Pflicht hat, das an die nächste Generation weiterzugeben. Und jeder, der schon mal Stille-Post gespielt hat, weiß, wie schwer das ist, etwas weiterzugeben und auch dafür zu sorgen, dass es nicht missverstanden wird. Und dafür gibt es eben dann so ein paar Kontrollmechanismen, die man eingeführt hat, aber eben nicht nur in der katholischen Kirche, das ist überall da, wo Traditionen gepflegt werden und weitergegeben werden. Und der Kritikpunkt von Dogma, dem Film, ist ja, dass man es damit ein bisschen sehr übertrieben hat. Und der Kritikpunkt ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen.
Damit hätten Sie natürlich einen Punkt.
Ja. Tut das aber eben in einer Art und Weise, man sagt, ja, jetzt habt ihr euch selber in eure eigenen Regeln so verstrickt, dass am Ende dann nur noch die Negation allen Seins bei rauskommen kann.
Ja. Was sie aber, und das würde ich dann dem Narrativ des Films zugute halten, aber dann doch nicht können. Denn es ist ja, der Deus Ex Machina ist ja am Ende Gott selbst, der sagt, das läuft aber nicht so. Allerdings interessanterweise nicht, indem die Schöpfung sich dann einfach nicht auflöst, sondern indem sie die beiden Antagonisten davon abhalten, an diesen Ort zu gehen. Ich dachte mir schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, also Batman und Robin hier, also die beiden Engel, Ben Affleck, deshalb Batman, und Matt Damon hätten einfach den Jakobsweg gehen sollen.
Ja.
Am Ende gibt es auch einen Generalablass.
Ja, aber es ist ja nun mal auch so ein bisschen ein Roadmovie. Ja, die sind ja auch viel unterwegs. Ja. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, aber es ist eben das klassische Roadmovie, wo auch zwischendurch ein bisschen geschossen und geblutet werden darf.
Und Spülbecken gesegnet.
Ja. Es wäre durchaus tiefgängiger gewesen, aber dann vielleicht auch nicht mehr so publikumswirksam, wenn es tatsächlich die geistige Übung, die ja eigentlich erforderlich ist, im Mittelpunkt stünde. Aber dann wäre es keine Komödie mehr geworden.
Richtig. Aber er nimmt auch durchaus etwas ernst. Ich weiß nicht, ob mit Absicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Kardinal, der ja auch diesen Generalablass da verkündet in dieser Kirche, der stellt ja auch ein neues Jesusbild vor. Der Leidensmann da am Kreuz, das ist so elend, das macht ja keiner mehr sehen. Und stellt dann Kumpel Jesus vor. Buddy Jesus, der so auf seine Jünger zeigt und noch ein Peace-Zeichen. Und das sei viel sympathischer. Und da habe ich schon vor vielen Jahren, als ich den das letzte Mal mir nochmal genauer angeschaut habe, festgestellt, dass eigentlich ein Stück Realsatire.
Ja, also da sind wir mittendrin. Das wäre
absolut
meine.
Absolut mittendrin. Das ist also Jesus von Nazareth als die freundliche Kumpelfigur, die unterhakt und sagt: Mensch, lass den Kopf nicht hängen, denk positiv. Also total ein Wesen der heutigen Zeit ist mit positiver Psychologie. Du darfst nichts negativ sehen. Und der ist dann auch immer cool und Demut, ach. Und sowas, ja. Und das ist ein ganz sanfter und der könnte nie und sowas. Wir haben aber in unserem kleinen Podcast jetzt schon öfter gezeigt, dass er nicht nur sehr unterschiedlich interpretiert wurde im Laufe der Geschichte und schon für alles Mögliche herhalten musste, bis hin zum Kriegsgott, sondern ja auch andere Wesenszüge in der Kirche deutlich gemacht werden. Denken wir an Pale Rider, der apokalyptische Christus, der die Welt, die Schöpfung zur Vollendung führt, aber eben auch als der Anführer himmlischer Heerscharen. Das hat der Film doch satirisch aufgezeigt und damit auch einen gewissen Spiegel vorgehalten. So, wir biegen uns diese Gestalt so, wie sie gerade in unsere Zeit passt, wie sie gut anschmiegsam, und dann ist er eben Kumpel Jesus. Ne? Nicht, dass er diesen sanftmütigen Aspekt nicht unbedingt hat, der Erlöser, der Befreier von Schuld und Bringer des ewigen Lebens und Überwinder des Todes, all das, ja, also das positiv Besetzte, aber eben auch das Richterliche, das Strenge, das Gerechtigkeit herstellende, was auch mir gesagt wird. Nicht nur als meine Gerechtigkeit wird hergestellt, sondern auch ich muss mich der Gerechtigkeit unterwerfen, irgendwann Rechenschaft ablegen. Und das ist eben unbequem in so einer Zeit, also, wo sich Kirche für Liturgie rechtfertigen muss, wenn es heißt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, was auch biblisch natürlich ist. Warum bin ich denn nicht würdig? So, das heißt, der Gedanke der Demut, die ja eigentlich sogar eine zutiefst humanistische Weise ist, also dass ich eben nicht in jeder Hinsicht Recht habe, auch nicht immer rechtschaffen bin, der wird hiermit eigentlich sehr schön auf die Schippe genommen und dann sind wir auch wieder PR-mäßig besser dran. Ja, dann hat die Jugend so ein cooles Jesus-Bild für Actionfiguren und siehe da, kaum nach Dogma konntest du bei, wie heißen diese ganzen Kataloge, dann auch deine Kumpel-Jesus-Actionfigur bestellen, bis heute, mit Schwebeeffekt übrigens. Ich habe mir einen gekauft mal. Ja, der ist dann mehr Pop, ja. Ist ein Prozess, wo wir mittendrin stecken, hast du recht.
Ja, aber das ist ja bleibender Auftrag aller Christinnen und Christen, mit der Person Jesu Christi auch nicht fertig zu werden.
Ja.
Und das ist die Herausforderung und auch ein bisschen das Knifflige am Christentum, dass wir eben unser Heil an eine reale Person knüpfen. Und so wie ich mit dir, Uwe, nie fertig werde, weil ich immer was Neues
im
an dir.
Im doppelten Wortsinn.
Ja, das weiß jeder, der eine Beziehung mit einem anderen Menschen oder mit mehreren anderen Menschen pflegt. Man kommt mit dem anderen nie an ein Ende. Und so kommen wir auch mit Jesus nicht an ein Ende. Und in der Interpretation den Fokus auf einen bestimmten Aspekt zu legen, und das Schwergewicht auf einen bestimmten Aspekt zu legen, zielt immer an der Sache vorbei, letztendlich.
So ist es übrigens, da denke ich gerade daran, dass der Name des Films ja auch bezeichnend ist in der Vorstellung, da gibt es ein ganz enges, festes Regelkorsett und das ist so fest, dass selbst Gott nicht anders kann, wo du gerade sagst, man ist nie fertig. Das ist ja auch der Grund, warum Theologie eigentlich nie am Ende ist. Jede Generation muss neu erforschen, was ist mit der Schrifttradition, was ist mit unseren Gottesbegriffen, wie du sagst. Das Dogma sind, also, oder Dogmen oder die Dogmatik, ist der Versuch dabei, das, was durch die Zeit schon immer die ungefähre Richtschnur, die Orientierung für das Denken und Abarbeiten an diesen Begriffen war, zu erhalten, damit es eben einen roten Faden gibt, an dem sich die Tradition, also jede Generation neu mal wieder orientieren kann, zurückblicken, was wurde da schon so. Mal ein Hinweis auf einen anderen Film, der ähnlich funktioniert, aber da vielleicht etwas besser macht, ist Konstantin. Basierend auf einer Comic-Verfilmung, ein Mann, der eine Nahtoderfahrung hatte oder eigentlich schon tot war und zurückkam und die Hölle gesehen hat, der kann jetzt nicht mehr glauben, denn er weiß ja nun. So, und er weiß auch, wenn er stirbt, muss er da wieder hin, weil, ach, da muss man den Comic lesen oder Film sehen. So, aber jedenfalls ist er dann total abgebrüht und hat kein gutes Verhältnis zu den Engeln und für die er jetzt arbeiten muss als Dämonenjäger, aber er macht halt den Job, naja, und weil er einfach auch nicht in die Hölle will. Und da funktioniert auch ganz viel nach klaren Regeln und es gibt auch diesen, was wir schon öfter gesagt haben, diesen Dualismus, der dann aufgebaut wird, die himmlischen Kräfte und die dämonischen Kräfte und die kämpfen dann. So ein Gott ist so ein bisschen, der hält sich da raus, man weiß nicht warum, siehe Good Omens. Und da gibt es eine Situation, in der Konstantin einen Dämon verhört und er will Informationen von dem. Und weil er nicht reden will, droht er ihm mit Absolution. Und dann kommt der Dämon ja, kann nicht wieder in die Hölle, wo er wohnt, sondern muss dann leider in den Himmel. Und da ist er dann unter seinen Feinden und oh, da hat er dann Angst vor und erzählt ihm dann alles, was er wissen will. Konstantin erklärt ihn aber später, hättest du gar nicht Angst haben müssen, ich kann dir keine Absolution geben, denn dafür muss man bereuen. So, und das ist zumindest ein interessanter Punkt, ganz abgesehen davon, dass Konstantin kein Geistlicher ist. Und das Weihwasser dann natürlich auch die Dämonen beschädigt und sowas. Also auch schon, die Dinge sind magisch letztlich behaftet. Das Weihwasser ist keine Tauferinnerung, mit der wir uns an dieses Element erinnern im Moment unseres Kirchenbeitritts.
Sondern eine chemische Waffe.
Eine chemische Waffe. Genauso wie übrigens in Dogma, die Frau ist ja so krass oder interessant, weil sie eine Nachfahrin Jesu ist. Jetzt habe ich schon gespoilert wieder, aber das tun wir gerade die ganze Zeit. So, das heißt, auch hier irgendwas Naturalistisches. Irgendwie haben sich wohl Gene oder sowas durchgesetzt oder eine Blutlinie und deshalb ist sie was Besonderes. Nicht wegen ihres besonderen Glaubens, wegen ihres Verhältnisses zu den großen metaphysischen Fragen, sondern weil sie einer Blutlinie entstammt. So, das ist zum Teil zwar biblisch, aber hier wird auch wieder dieses naturalistisch, aber teilweise auch magische, also dieses Regelkorsett dann zusammengedacht. Und ja, das mag man verzeihen, auch wenn es natürlich ein unterhaltsamer Film ist, befeuert der natürlich diese Vorstellung, Christinnen und Christen hätten ein Glaubensbild, das vor allem magisch ist. Ja, und irgendwann ermüdet sich auch zu erklären, nein, liebe Freunde, das ist nicht so.
Jetzt hast du schon einen kleinen Teaser für unsere nächste Folge in 2 Wochen.
Einen versteckten
Teaser. Ja. Ich glaube, wir sind hier am Ende mit unserem Thema.
Mhm.
Und deshalb verabschieden wir uns an der Stelle. Und es geht in 2 Wochen weiter mit unserer kleinen Reihe zu magischen Ritualen und Institutionen, die magische Rituale verwalten. Und wie diese Institutionen vielleicht funktionieren müssen, damit das mit den magischen Ritualen auch immer funktioniert, beziehungsweise damit das nicht in falsche Hände gerät. Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, in 14 Tagen. Macht es gut und bleibt dabei und bleibt uns gewogen.
Und gesund.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.